Etwas Sonne, 6 bis 13 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
ARD Jazz.
Und herzlich willkommen zu dieser Spotlight-Ausgabe mit
Beate Sampson,
Ulrich Habersetzer und
Roland Spiegel.
Wir treffen uns an dieser Stelle regelmäßig, um Entdeckungen zu machen.
Und zwar bei Jazz-Neuerscheinungen. Und was uns besonders an Ihnen fasziniert, das möchten wir mit Ihnen teilen.
Hören wir Gutes und reden darüber, heißt unser Motto in dieser 2022 mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichneten Sendung von BR Klassik.
Wir haben wie immer Aufnahmen mitgebracht, von denen wir den anderen beiden vorher aber nichts gesagt haben.
Ja, es ist ein Ratespiel für Sie und für uns, aber noch viel mehr eine Chance zum ganz unmittelbaren Austausch über Töne.
Dieser Austausch ist unsere Challenge.
Und jetzt geht's los. Beate Sampson beginnt.
Ja, und sie beginnt mit einer Musik, von der ich mir wünsche, dass sie euch vollkommen elektrisiert. Ja, hier sitzen wir nun. Ulrich Habersetzer, Roland Spiegel. Ich kann nur berichten, was in der Zwischenzeit hier passiert ist, während Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Musik gehört haben, war es hier ganz still. Und ich habe hier zwei Kollegen gesehen, die ganz andächtig gelauscht haben und keine Miene verzogen haben. Also schon mehr so positiv, aber ich weiß überhaupt nicht, wisst ihr, wer es ist?
Ich lasse dir den Vortritt.
Nein, ich habe keine Idee, wer es ist, aber es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aha. Also schon mal, was sich da rhythmisch entwickelt hat, auch an punktuellen Klängen, die unglaublich gut zusammengepasst haben, das hat mich sehr fasziniert. Also sehr elektrisierend, wie du sagst, und auch eben so auf eine Art mitreißend, die so ganz viel vorwärts treibende Energie hat. Und dann kamen aber gleichzeitig Rätsel, weil das Klöppelinstrument klang für mich wie ein Marimbafon, aber ich hoffe, es war eins. Es könnte natürlich auch ein Vibraphon sein, das irgendwie abgedämpft ist.
Also ich hätte jetzt auch gesagt, das ist eher Holz und es klingt holzig und nicht hölzern, habe ich zwischendurch gedacht. Es ist so ganz dieser, das ist ja auch ein leiseres Instrument eigentlich in dem Kontext, wo das Schlagzeug so richtig satt hinlangt. Aber dann fand ich es ganz interessant, auch spannend fand ich, dass das in dem Solo des Marimbafon ganz lang in Achteln bleibt und nicht rhythmisch sich verändert. Und das fand ich total spannend, weil ich habe irgendwie gedacht, also da, was steckt da dahinter so? Also normalerweise steigert sich ja dann sowas und es geht über
Triolen. Aber es ist so ein Moment, der einen total fesselt.
Ja, voll, voll, absolut. Und also jetzt,
musikalisch, rhetorisch total
geschickt. Ja, genau, genau. Fand ich sehr spannend. Auch ich, aber ich habe keine Ahnung, es erinnert mich so ein bisschen an an die Bands von Bassist Dave Holland, der mit, wo der Vibraphonist und Marimbaphonist, ich glaube Steve Nelson hieß der, auch immer mal wieder Marimbaphon gespielt hat und das auch so was Treibendes hatte. Die haben oft auch mit ungeraden Rhythmen gespielt, das weiß ich. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Band hier am Werk ist, aber sie ist cool. Ich will mehr von ihr hören.
Ja, könnt ihr sofort. Wir können zum Beispiel in dieses Stück wieder einsteigen. Ich habe mir gedacht, es macht Sinn, dieses Stück ganz zu hören, weil es so viele tolle Features hat, eben auch für die Personen, die beteiligt sind daran. Wir können vorher auflösen, ganz wie ihr möchtet, aber ich kann euch auch noch ein bisschen in der Musik schwelgen lassen und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich bin ein Fan der unaufgelösten
Zustände. Ja, ich will auch schwelgen. Wenn man Personen vor Augen hat oder vor Ohren und weiß, wer es ist, hört man vielleicht ein bisschen an. Lass uns noch mal schwelgen.
Ja, genau. Und dann rätseln wir noch ein bisschen weiter. Naja, ich weiß es ja jetzt schon, aber genau. Und ich freue mich dann drauf, wenn ihr entweder eure nochmal so Eingebungen habt, ja, zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Sendung, da hast du dann an einem Beckenschlag, an einem Beckenschlag den Schlagzeuger erkannt, vielleicht kommt ja sowas
über
noch,
den Schlagzeuger habe ich auch schon nachgedacht, aber wir hören
gut, wir hören einfach weiter, also bitteschön. hören wir Gutes und reden darüber. So heißt unsere Sendung und hier sitzen wir nun und hören Musik, von der ich weiß, wer sie spielt und meine beiden Kollegen wissen es nicht.
Ja, ja.
Ganz offensichtlich immer noch nicht, ne?
Nein. Aber okay. Diesen Altsaxophon-Sound, den kenne ich irgendwoher. Und ich glaube, diesen Menschen müssten wir kennen. Gehe ich mal davon aus, ja.
Okay. Sag doch mal, werf doch mal.
Also ich glaube, dass das eine amerikanische Band ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen so, weiß ich nicht, Greg Osby. Aber dafür, ja, oder mancher Miguel Senon, aber ich glaube es auch nicht. Mhm. Also es ist so, wahrscheinlich nennst du jetzt seinen Namen und ihr sagen, ja klar.
Okay. Also, ich
willst du das wirklich verraten?
Irgendwann ist es soweit. Ja.
Ich war total fasziniert wieder von allem, was da zu hören war. Und vor allem allein, was zwischen Bass, Klavier und Schlagzeug alles passiert an Feinstrukturen. Und dann ist das Marimbaphon so unglaublich gut auf das Klavier abgestimmt.
Wahnsinn,
das blendet sich so ineinander. Und das Saxophon auch. Also, es ist für mich eine ganz fantastische Form von jazziger Kammermusik, die mich total mitreißt. Ich hätte auch auf eine amerikanische Band getippt, aber ich habe keine Idee.
Genau, also mit amerikanischer Band liegt ihr schon mal total richtig. Und diese amerikanische Band, die gibt es erst seit diesem Jahr. Die haben aber, bevor sie das Album, aus dem wir heute die Musik hören, aufgenommen haben, 40 Gigs miteinander gespielt. Die waren auf Tour. Und warum waren sie auf Tour? Weil alle 5, die da mitspielen, gehören in irgendeiner Form zu den sogenannten Blue Note Artists. Und das Label Blue Note hat in diesem Jahr sein 85-jähriges Bestehen gefeiert und hat deswegen seine besten Young Lions in diesem Fall auf Tour geschickt und dann war das so grandios und die hatten einen solchen Spaß miteinander und haben ihre Stücke, alle schreiben Stücke für die Band, natürlich so toll eingespielt, dass es dann hieß, ey, jetzt gehen wir aber noch ins Studio. Und das haben sie gemacht. Und dann haben sie ihr Quintett, da könnte man jetzt sagen, die Blue Note All-Stars, nein, so nennen sie das nicht. Die sind ein bisschen jünger, die haben ein bisschen pfiffigere Namen auf Lager. Diese Band heißt Out of / Into. Out of the tradition into the now and future, könnte man ergänzen. Ja. Und ihr Album haben sie genannt Motion One, was ja schon mal schön ist, die erste Bewegung sozusagen. Wenn das die erste ist, kann man sich wünschen, da kommen noch mehr. Und dann würde man hören und hört auf diesem Album jetzt schon.
Jetzt habe ich schon eine Ahnung. Schieß los.
Leute, die ihr kennt. Also den Schlagzeuger kennt ihr wahrscheinlich auch persönlich. Das ist nämlich Kendrick Scott. Der Mann aus Houston, Jahrgang 1980. Ich sage immer mal die Jahrgänge dazu, damit man so ein bisschen. Am Bass Matt Brewer, Jahrgang 1983. Dann am Marimbaphon, aber dann auch am Vibraphon Joel Ross. Und er ist jetzt schon nochmal eine Ecke jünger, Jahrgang 1995. Das Altsaxophon, wo du auch Greg Osby ins Spiel gebracht hast, das ist Emmanuel Wilkins, Jahrgang 1997, der Jüngste in der Band, 27. Und Gerald Clayton spielt Klavier und hat auch dieses Stück geschrieben, das wir gerade gehört haben. Und das heißt Ofa Free. Don't ask. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Ich habe versucht, es herauszufinden. Vielleicht ist es ein niederländisches Wort. Das können wir nochmal checken, weil die Mama ist, glaube ich, von Gerald Clayton ist ja eine niederländische Konzertpianistin. Mhm. Sein Papa ist der Big Band Arrangeur und Bassist John Clayton gewesen, genau. Wow. Ja, und die haben sich da so zusammengefunden und spielen jetzt eben diese Musik, die du schon so herrlich beschrieben hast, Roland. Also sie ist ja auch sehr üppig, ja, aber dieses Üppige ist ja entsteht in einem totalen Gewebe, ja, in das man so rein möchte.
Ich finde, sie ist vor allem alles andere als ein steriles Studioprodukt. Also wenn zwischendrin Applaus vorgekommen wäre, es hätte mich überhaupt nicht gewundert, weil wie die angezündet spielen. Ja. Also es ist kein Wunder, dass die 40 Konzerte vorher zusammen gespielt haben, weil die gehen ins Studio und haben dieselbe Energie wie auf der Bühne. Und es macht schon großen Spaß.
Ja, yeah. Es sind 7 Stücke auf diesem Album. Das längste ist knapp 12 Minuten, das kürzeste ist knapp 3 Minuten. Und 4 davon hat schon eben Gerald Clayton geschrieben, eines von Joel Ross, eines von Kendrick Scott und eines von Matt Brewer. Mhm. Ja, und ich habe mir dann so manchmal gedacht, als ich diese Aufnahme gehört habe, habe ich schon mal angefangen und bin natürlich ein bisschen rein auch in die anderen Dinge, die diese Musiker machen. Ja? Emmanuel Wilkins zum Beispiel hat in diesem Jahr ein unfassbar gutes Album herausgebracht, das heißt Blood Blues. Joel Ross hat auch ein neues Album, das heißt New Blues. Also sie befassen sich da sehr durchaus mit den afroamerikanischen Musikerrungenschaften. Und genau diese drei, Emmanuel Wilkins, Joel Ross und auch Kendrick Scott, wenn man in ihre Vita reinschaut, die haben alle angefangen, Musik zu spielen in der Kirche. Ja, so. Die sind quasi über die Kirchenmusik, der Kendrick Scott bei seinem Vater in der Kirche, Joel Ross, da sind die Eltern tatsächlich beide Police Officers und haben den Kirchenchor geleitet. Da hat er quasi angefangen, auch erstmal mit Schlagzeug und ist dann übergegangen zu Marimbafon und Vibraphon. Und lustigerweise sagt er selbst in einem O-Ton, den ich gefunden habe in der Recherche, dass er ja findet, dass Vibraphon ist eigentlich ein Instrument, das hat eine unheimliche Kälte eigentlich für ihn. Und seine Challenge oder seine Herausforderung ist, diesem Instrument etwas zu entlocken, was ihn antörnt. Ja, so. Und das macht er übrigens anders als viele der modernen Vibraphonisten und Vibraphonistinnen, nur mit zwei Schlägeln. Und er setzt, das hören wir dann jetzt auch beim nächsten Stück, eher ungern dieses Sustain-Pedal an, was ja dem Vibraphon dann so einen luftigeren Sound gibt, weil er möchte es sehr konkret haben. Er möchte es auch sehr schlagzeughaft haben. Und das hatten wir jetzt gerade.
Ja, genau.
Auch der Marimba ganz stark.
Genau, ne? Das Marimba, das gar nicht nachklingt eigentlich, das so ganz hart.
Genau. Ja. Und Emmanuel Wilkins, der ist für mich auch einfach so derjenige, der am meisten auch noch vielleicht sogar in einer Art Religiosität angetrieben ist, also so. Und sie alle sind sehr stark, also diese drei genannten vor allen Dingen, sind sehr stark damit befasst zu sagen, was ist unsere Heritage, wo kommen wir her, was ist die Musikgeschichte, aber was ist auch die gesellschaftliche Geschichte unserer Leute. Also so, das so als kleiner Hintergrund, das ist jetzt vielleicht für diese Band nicht das ausschlaggebende Momentum. Ja, bei, da geht es darum, wir spielen zusammen, wir können uns zusammen was geben und uns da, wie sagt man so, richtig auch in bester Art und Weise herausfordern gegenseitig. Ja, so. Aber das schwingt natürlich trotzdem auch mit. Ja.
Mehr Musik davon.
Genau. Und jetzt, da habe ich mir gedacht, suche ich noch was oder spiele ich euch noch was, was einfach noch eine ruhigere Vibe hat. Und mir persönlich hat bei diesem Stück diese so leicht obskure Atmosphäre gut gefallen. Und auch das, was ich zumindest als eine Tritonusspannung herausgehört zu haben glaube, das können wir dann noch besprechen. Und was ein Tritonus ist, das erklären wir natürlich dann auch später. Und das Stück heißt Aspiring to Normalcy. Das hat Bassist Matt Brewer geschrieben. Aspiring to Normalcy. Das war ein kleiner Ausschnitt aus einer knapp 12-minütigen Komposition.
Ach so, genau. So lang dauert die.
Ja, ja, so lang dauert die. Aber ich habe mir gedacht, ich wollte euch auch mal das zeigen. Das ist nämlich einfach, das sind diese Aspekte. Es gibt auch schöne Balladen. Also es ist alles drin und es hat immer dieses Gehaltvolle. Während die Musik gelaufen ist, habt ihr gesagt, es gibt einfach Musik, die man hört, wo man sagt, hier stimmt irgendwie alles, ja. Also die Energie stimmt, die Spielweise stimmt. Es ist, und selbst wenn man nicht erst gleich weiß, wer es ist.
Merkt man, dass die es drauf haben.
Dass die es drauf haben. Und was noch, ist jetzt nochmal der Tritonus? Also der Tritonus ist, der Tritonus ist ein Dreiklang, der besteht aus zwei kleinen Terzen. Richtig?
Naja, eigentlich ist der Tritonus die Hälfte der Oktav. Also der Tritonus ist das spannungsvollste Intervall innerhalb der Oktave.
Okay.
Also das ist sozusagen genau die Teilung, die verminderte Quinte.
Mhm. C bis C.
Genau, und kommt eben in einem üblichen Dominant-Sept-Akkord vor und hat dann die Spannung, die hinführt, um auf die Grundstufe zurückzuführen. Hier haben sie, glaube ich, verminderte Akkorde, also oder sozusagen mehrere kleine Terzen übereinander geschichtet, was dann auch zu einem Tritonus führt.
Okay.
Also das ist dann sozusagen zwei ineinander verschlungene Tritonie. Aber ich weiß nicht genau, ob wir uns jetzt, vielleicht sollten wir uns von der Musiktheorie
schnell. Ich fand es trotzdem, ich fand es jetzt ganz spannend.
Ich würde nie darauf wetten, weil ich täusche mich so oft.
Ja, ja.
Allerdings, es gibt einen schönen Spruch, wo man sich Tritonus merken kann. Mi contra fa est diabolus in musica. Und das erkläre ich jetzt nicht weiter, aber der Teufel in der Musik, das war das Teufelsintervall in der mittelalterlichen Musik. Und weil eben so eine ganz starke Reibung erzeugt wird, die nach Auflösung drängt. Und ich fand, dass das auf jeden Fall eine teuflisch gut gespielte Musik war.
Sehr gut. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust haben sollten, uns jetzt mal ganz klar zu sagen, was Sie gehört haben, vielleicht wissen Sie es nämlich viel besser als wir, dann können Sie uns gerne schreiben. Und Sie können uns auch gerne schreiben, wenn Sie sagen, bitte nie mehr Diskussionen über sowas wie den Tritonus. Ich fand es jetzt spannend. Ich würde jederzeit in eine Art Erwachsenenbildung zu dir gehen, Uli, und
Gottes
mich
Willen.
Mal schön von dir.
Nein, nein. Erreichen tun Sie uns vor allem unter der Mailadresse jazz@ard.de. Schreiben Sie gerne, helfen Sie uns weiter in musiktheoretischen Fragen. Wir sind sehr dankbar.
Wir sind offen und
jetzt,
dankbar. Und auch bedürftig, ich jedenfalls.
Jetzt hat Roland Spiegel für uns gute Musik dabei.
Ja, ich bin mir ganz sicher, ihr werdet es sehr schnell erkennen. Aber ich finde, wir müssen drüber reden. Thank you.
Ja.
Gebannte super. Stille, yes.
Ja, was habt ihr gehört?
Beate.
Ich habe eine Musik gehört, die so eine Stärke hatte und so eine Sicherheit in sich. Also ich habe eine Band gehört, bei der alle so zusammen waren. Ich habe einen tollen Blues gehört, so der aber nicht von amerikanischen Musikerinnen und Musikern gespielt wurde. Ich habe eine Band gehört, wo ich mir dachte, es ist mir sehr wahrscheinlich, dass einer der beteiligten Musiker das in einem schon sehr hohen Alter gespielt hat, was wir gerade gehört haben, während die anderen MusikerInnen doch um etliche Jahrzehnte jünger sind als er. Und ich habe eine Frische gehört, die in dieser Musik gesteckt hat, ein gegenseitiges sich anstecken mit dieser unfassbar zündenden Musik. Und auch hier habe ich gehört, eine Tradition und eine Gegenwart und im Sinne dessen, dass wir das jetzt auf einem Tonträger erfahren können, auch eine Zukunft für diese Musik, die lange währen wird. Okay, noch mehr? Nein, das reicht erstmal, oder?
Ich kann eigentlich überhaupt nichts dem zufügen. Ich kann einfach nur sagen, wir haben das Quartett von Rolf Kühn yes. gehört. Und das ist einfach so, dass wenn man das hört, dann entsteht bei mir einfach ein ganz warmes Gefühl innen in mir drin, weil ich das Gefühl habe, da ist so viel von dem drin, was für mich Jazz ausmacht und diese Musik so besonders macht. Da kann ich einfach, ja, also da die Beate hat es viel schöner umschrieben, aber ich bin einfach...
Aber
glücklich,
du hast
diese
den
Musik
Namen gesagt, richtig ja, so. Yeah. Und
jetzt aber ich wette mal, du hattest Namen. Es auch gewusst.
Ne? Ja, 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 schon. Ja.
Ja, aber dieses warme Gefühl, das ist das, was ich immer hatte, wenn ich der Person begegnet bin, aber auch immer habe, wenn ich die Musik höre, einfach jemand von einem unglaublichen Horizont, der aber eine wahnsinnig bescheidene Ausstrahlung hatte. Also es war Rolf Kühn an der Klarinette, Frank Chastenier am Klavier, Lisa Wulff am Kontrabass und Tupac Mantija an Schlagzeug bzw. Percussion. Und weil wir die Generationen erwähnt haben, Rolf Kühn, geboren 1929, zum Zeitpunkt der Aufnahme war er 92 und wenig später ist er gestorben. Dann Frank Chastenier, geboren 1966, Lisa Wulff, geboren 1990 und Tupac Mantija, geboren 1978. Und er ist auch der Einzige, der nicht aus Deutschland stammt. Er ist in Kolumbien geboren, Schlagzeuger und Perkussionist.
Sag uns noch, wie das Album heißt.
Das Album heißt Fearless,
genau.
Furchtlos. Und so hieß auch dieses Stück. Das war das Titelstück. Die Aufnahmen entstanden eben im Sommer 2022, kurz nach dem letzten Auftritt Rolf Kühns. Rolf Kühns ist bei Elbjazz am 4. Juni 2022 zum letzten Mal aufgetreten und dann eben im August 2022 gestorben, im Alter von 92 Jahren.
Und er hat ja eine Lebensmusikspanne oder eine Lebensspanne, in der er Musik gemacht hat, die ist ja, das sind ja über 70 Jahre letztlich. Der hat ja schon auch als Teenager angefangen.
Genau. Ich habe mir einige Stationen notiert, ganz schnell. Er hat mit 17 schon Saxophon und Klarinette gespielt beim neu gegründeten Sender Leipzig des Mitteldeutschen Rundfunks. Dann war er 1956 bis 62 in den USA, hat 4 Jahre davon im Orchester von Benny Goodman gespielt und war derjenige, der auch Klarinettensoli in der Band dieses berühmten Klarinettisten spielen durfte. Und 1962 kam er zurück, wurde Leiter des NDR-Fernsehorchesters Hamburg. 1966 half er seinem jüngeren Bruder Joachim Kühn dazu, sich aus der DDR in den Westen abzusetzen. Die beiden haben miteinander und auch einzeln viele, viele bedeutende Schallplatten gemacht. Rolf Kühn hat Filmmusiken und Theatermusiken geschrieben, war auch musikalischer Leiter des Berliner Theaters des Westens und hat eben bis 2022 immer voller Neugier Musik gemacht. 2008 hat er zum Beispiel ein Quartett gegründet, in dem der 1984 geborene Christian Lillinger am Schlagzeug war. Er hat also immer die ganz jungen Kolleginnen und Kollegen gesucht. Und ich habe Rolf Kühn mal in einem Interview gefragt, ob da nicht ein Generationengap entsteht, wenn er mit Musikerinnen und Musikern zusammenspielt, die seine Enkel sein könnten. Und dann sagt er, wieso? Wir sind einfach vier junge Typen, die neugierig auf Musik sind.
Und so da war er schon wahrscheinlich weit über 80.
Ja, ja,
aber
genau.
Hey, ja, die Musik genau. Klingt so.
So klingt sie. Das ist die Haltung. Und er ist so eine Inspiration. Ich glaube, er ist für uns, die wir seine Musik anhören, ihn im Konzert erlebt haben und für alle, die mit ihm gespielt haben und gerade aus dieser jungen Generation. Ich glaube, dass alle ihm wahnsinnig verbunden sind, oder?
Ja, ja. Ja, musikalisch sowieso und ich glaube auch persönlich und emotional, weil er einfach jemand mit einer ganz außergewöhnlichen Freundlichkeit und Ausstrahlung war.
Wow.
Über das Nächste, glaube ich, müssen wir ausführlich reden hinterher. Ich sage jetzt nicht an, wie das heißt, aber es ist ein sehr berühmter Popsong, den viele Hörerinnen und Hörer erkennen werden.